Das alljährliche Blood and Guts Match liegt hinter uns. Team AEW gegen Team Elite. War es etwas Besonderes oder verliert das derartige Blood and Guts Match mittlerweile seinen Flair? Weitere Matches für All In sind bestätigt, unter anderem mit Will Ospreay gegen MJF, das Rematch um den International Title oder jetzt vielleicht sogar der American Title. Ja, das und alles weitere Wichtige der letzten AEW-Woche besprechen wir heute im Podcast. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Elite Hour. Wir sind wieder zurück. Ich bin der Julian und bei mir ist diese Woche wieder die Kata. Hallo.
Hallihallo.
Jawohl. Hallihallo. Blood and Guts. Wir sind wieder da. Ein Jahr später.
Nennen wir es um in Fire Blood and Guts?
Ja, aber so weit ist es ja noch nicht gekommen hier. Ne?
Ja, stimmt. Also, aber nächste Mal, ich meine, wenn sie es übertreppen.
Das war der Teaser für nächstes Jahr.
Ja, genau das wollte ich auch sagen.
Mann, Mann, Mann. Ja, wir hatten Blood and Guts. Mal wieder zwei Ringe von einem großen Käfig umringt. Könnte man ja fast schon sagen. Und ja, es war mal wieder ein langes Match. Es war sogar der Main Event von Dynamite, also das Main Event Match auch. Und hatte ich gar nicht gedacht, weil sonst war es ja in der Vergangenheit auch öfters mal, dass es der Opener war und das dann eben ungefähr eine Stunde ging und es dann hinten raus quasi ein bisschen so abgeebbt ist. Ne? Das war ja zum Beispiel letzte Woche nach dem MJF gegen Ospreay-Match so. Ich denke mal, das wollten sie nicht nochmal so machen. Und haben es diesmal umgedreht. Und es war wie immer kreativ, blutig und ja. 10 Leute, die sich einfach geben.
So. Außer Okada. Ja. Ich kann mich nicht mehr an Okada erinnern, an nichts, was er gemacht hat. Gar nichts.
Ich kann mich an einen Spot erinnern, als er seinen Finger gestapelt bekommen hat.
Ja gut, aber da hat sich ja gerade jeder einen von Swerve Wick abbekommen.
Ja, aber echt, Okada, zu dem wäre später noch gekommen, aber ja, können wir auch gleich reingehen. Ja. Okada, er hat nichts gemacht im Match. Ich möchte sein Leben leben wollen. Ohne Witz. Der Typ verdient ein Schweinegeld. Der verdient Millionen im Jahr. Er wird für ein Blood and Guts Match gebucht in einer der größten Fäden jetzt von AEW dieses Jahr, weil sonst würde es ja kein Blood and Guts für diese Fäde geben. Und er macht halt nichts. Okada Kazuchika, muss man heißen. Ehrlich. Was eine Maschine. Ja, ich liebe ihn.
Das ist mir aber auch erst hinterher aufgefallen. Im Match ist mir das gar nicht so aufgefallen. Und hinterher dachte ich, habe ich mir die einzelnen Leute dann so aufgeschrieben, was die so gemacht haben für halt, wenn ich Podcast mache. Und dann bei Okada habe ich einfach nur so Fragezeichen.
Ja, der hat reingekommen. Ich glaube, der hat nicht mal, ich weiß nicht, ob der überhaupt mal einen Rainmaker gezeigt hat. Ich glaube, der hat den angeteased.
Ist und dann, keiner durchgegangen?
Ich glaube nicht, weil das eine Mal, da hat er ihn ja den, also hat er über der Swerve den geben und hat dann den ihm den Mittelfinger gezeigt, wodurch er dann, wie wir schon gesagt haben, einen, ja, einen Stable reinbekommen hat in seinen Finger. Aber ansonsten, ja, der hat eigentlich nichts gemacht. Ich glaube, einen Dropkick hat er rausgehauen, hat geguckt, wie seine Leute vermöbelt werden, stand da ganz entspannt in der Ecke.
Selbst am Ende, was hat er denn gemacht, wo Darby Allin sein Let's Get the Fire Started angefangen hat.
Ich glaube, der wurde irgendwie von. Ich glaube, der wurde von Max Caster, glaube ich, rausgenommen. Mit irgendeinem Move. Weiß auch nicht, was das war. Aber ja, der wurde, glaube ich, rausgenommen irgendwie.
Ich war glaube, auf alles Bugs, konzentriert, aber das habe ich echt komplett ausgeblendet. Also.
Ich glaube, die Bugs haben sie ja beide irgendwie an die Seite gekettet. Oder also mit Handschellen.
Ja, Matt war ja in der Mitte.
Genau, Matt war in der Mitte. Der war eigentlich der Wichtigste, weil der war entscheidend fürs Finish. Und ja, gut, Jack Perry wurde halt wie Jesus an den Käfig gehangelt. Sah auch sehr interessant aus. Aber ja, kommen wir allgemein zum Match. Also ich finde, am Anfang des Matches war es echt lame, weil Darby und Jack Perry kamen rein Und es ist ja normalerweise so, dass der dass die Babyfaces, wenn sie Gleichzahl haben oder Überzahl haben, normalerweise die Heels komplett zerstören müssten. Das heißt, Darby Allin hätte Jack Perry hier eigentlich für, wie lange? Ich glaube, 5 Minuten, ne? Größtenteils echt zerstören müssen und die hätten da schon die Crowd richtig anheizen können. Aber der hat ja von den 5 Minuten locker 4,5 auf den Sack bekommen. Wo ich mir dann denke, da brauchst du doch diesen Heel-Vorteil gar nicht vorher auslosen. Zu der Auslosung, da kommen wir gleich. Ja, das gut. War auch kompletter Quatsch.
Die Auslosung.
Ja. Und dann kam Nick Jackson, glaube ich, rein und die haben einfach genau da weitergemacht. Also Jack Perry hat den ja schon zerstört und dann kam Nick Jackson auch dazu und es ging nochmal 2 Minuten weiter. Ja, also der Anfang des Matches, der war echt lame. Also das mit dem Auslosen von dem Vorteil, was die Heels gewonnen haben, dann in Anführungszeichen gewonnen haben. Also das war ja wirklich, also dieser Skit. Irgendwie Bryce Ramsburg kommt in dieses Büro rein oder was auch immer das war, in den Raum. Die Young Bucks stehen über Christopher Daniels, der auf dem Boden liegt und ja, rumzappelt und Bryce Ramsburg denkt sich einfach, ja gut, das ist halt jetzt so. Wir sind ja da für den Coinflip. Show must go on. Und dann will er das, oder dann möchte Matt Jackson ja, dass er das mit dem ja, von der Elite ausgesuchten Münze macht, die natürlich ja klingt ist, aber ja, also, und der hat es einfach so gemacht und dann war es offiziell. Ach, wenn ich tue. Also das grenzt schon echt an Lächerlichkeit. Ja, da hätten sie es auch sein lassen können.
Ja. Aber du hättest es ja wenigstens noch intelligent machen können. Du hättest ja die Münze mit den beiden Seiten machen können und dass derjenige, der das flippt, vielleicht einfach gar nicht sieht. Und dann hinterher fällt sie zu Boden und dann zeigt die Kamera drauf und man sieht halt eben, dass es beide Seiten dasselbe sind. Das wäre ganz cool gewesen. Aber so war es halt.
Vielleicht einen Kameratrick machen können. Auch.
Ja, irgendwas.
Also da gibt es einige Möglichkeiten. Oder das Problem ist, man hat es am Anfang der Show gemacht. Ich glaube, das war mit das, ich weiß gar nicht, vierte Segment oder so, dritte, vierte Segment. Und in der Stunde hat Tony Khan nichts dagegen unternommen. So. Das ist halt, ich meine, der Tony Khan-Charakter ist eh komplett crazy. Also, was der zulässt und nicht zulässt, das ist ja.
Das war doch noch vor dem ersten Match, ne?
Ja, genau, also müsst, aber da war ja noch die MJF-Promo und ja, noch das mit Ospreay. Also, ich glaube, es dürfte das dritte Segment gewesen sein. Ja, sehr, sehr komisch. Also das war schon wieder, da war schon wieder etwas raus, muss ich sagen. Und dann ging das Match hier so los mit Darby, der nur auf die Schnauze bekommt von Jack Perry und ja.
Ja, aber also es war insgesamt Reversed Roles so ein bisschen, oder? Ich habe also manchmal das Gefühl, dass in ja, neuerdings in den Hardcore-Matches bei AEW die Faces einfach härter drauf sind als die Heels. Also viel aggressiver, viel krasser, viel healiger. Weil das war sowohl
bei. Ja, die
zeigen
einfach keine Gnade irgendwie, ne? Also man hat es am Ende des Matches gesehen. Also ich fand, als dann Mark Briscoe reinkam, für den, ich sage jetzt mal Hot Tag, der hat die Crowd angeheizt, dann war es 2-2 und der hat erstmal zerstört. Und danach war das Match echt gut, fand ich. Weil dann kam auch Matt Jackson rein, dann kam kam die Acclaimed danach rein, Okada und dann eben am Ende Swerve und Hangman und das war echt der Peak von dem Match, vor allem als es dann eben diesen Staredown gab von Swerve und Hangman, als Swerve alle gestapelt hat, nachdem er selbst gestapelt wurde und ja, es standen nur noch Hangman und Swerve im Ring, oder in beiden Ringen, das war schon ein toller, toller Spot. Und ab dann ging es wieder bergab.
So. Oh, wobei danach kam noch der 4-Table-Spot, der war auch lustig.
Ja, gut. Hat halt Bowens rausgenommen. Ich dachte, die nehmen sich gegenseitig wenigstens raus.
Ey, aber hättest du gedacht, ja, dass Ed Bowens so krass bei dem Match wird? Also ich war, wir waren
bei
ja, glaube ich.
Noch eher als bei Max Caster, muss ich sagen.
Okay. Ich hätte überhaupt nicht gedacht, dass es Acclaimed überhaupt irgendwie reißen, ehrlich gesagt. Wir waren, glaube ich, beide ziemlich enttäuscht davon, dass sie dabei sind. Aber ich fand sie wirklich gut. Also auch hinterher die Promo, die dann aufgenommen wurde. Nach dem Match wurde die nochmal, die wurde auch in Shows gezeigt. Oh, ich habe so viel YouTube und Shows querfeld eingesehen, dass ich durcheinander komme, was nur auf YouTube war und was nicht. Also ein großer Teil des Interviews von Bryan Danielson war ja auch nur auf YouTube. Irgendwie haben sie es diesmal sehr komisch gemacht. Na, auf jeden Fall, ich fand einfach die Energie, die sie dann hatten, wo sie dann FTR rausgefordert haben und so, das fand ich, also jetzt bin ich wieder mehr pro-acclaimed.
Ja, also es wirkt zumindest momentan so, als ob man die Tag Team Division wieder ein bisschen aufleben lässt. Und ich glaube, das haben die Acclaimed ja auch gebraucht, dieses Match. Diese Performance, FTR ist wieder am Start. Das heißt, wir haben wieder drei Teams mit den Young Bucks noch zusammen, die eben die Champs sind, die zumindest over sind und wichtig wirken. Und ich glaube, wenn du die drei Teams einfach um den Titel stellst, ist ja alles okay. Also das ist ja kein Ding. Also ich fand halt Bowens deutlich interessanter in dem Match, weil der halt einfach mehr auch gemacht hat. Das war mir vorher schon ein bisschen klar. Er ist ja allgemein auch nicht der bessere Wrestler von den beiden. Max Caster hat halt ein bisschen mehr so, ja, diesen Flair, sage ich mal. Vielleicht auch außerhalb des Rings. Da hat er, kann er vielleicht mehr punkten.
Ja, Caster ist halt nicht so der Wrestler. Das ist so der...
Ja, ja. Entertainer.
Ja.
So ein bisschen. Genau, aber ja gut, das Komische war dann am Ende, also da ging es dann, wie gesagt, relativ komisch weiter, denn Swerve und Hangman haben sich dann gebrawlt außerhalb des Käfigs und sind dann die Stage hoch und sind dann durch die Stage, also so eine Plattform da gefallen. Wir haben das mitbekommen, die lieben Zuschauer aus dem amerikanischen TV haben das nicht mitbekommen, denn es war während der Werbepause. Und es wurde nur am Ende dann so erwähnt, weil keiner wusste, glaube ich, wo die waren. Also ich glaube, die kamen alle zurück nach der Werbepause, die amerikanischen Zuschauer, und die waren einfach nicht mehr da. So der heißeste Angle, die heißeste Paarung, die man momentan hat hier, die waren dann einfach beide weg. So. Danach ging es ein bisschen bergab.
Also wobei ich fand auch den Spot von Darby, wo er sich auf Perry hat runterfallen lassen. Also ich fand die beiden zusammen richtig cool eigentlich.
Ich finde, das hätte auch fast schon so mit ein Finish sein können irgendwie. Also
ja, aber sie wollten es ja noch größer machen.
Ja, das ist so das Problem. Das hat man oft bei AEW bei diesen, ich sag jetzt mal, übermäßigen Matches wie eben Blood and Guts, dass die halt immer unbedingt drei Schippen drauflegen müssen. Und ich finde, manchmal reicht es einfach. Man hätte mit Swerve und Hangman da nach dem Spot hätte man das beenden können, weil da war die Crowd am Höhepunkt. Dann gab es den Spot mit Darby, wie du schon gesagt hast, der dann auf Perry vom Käfig oben sich runterhangelt und einen Coffin Drop ihm durch den Tisch, glaube ich, gibt.
Ja, ein Coffin Drop war es doch nicht. Der hat sich doch einfach, also...
Ja, bei Darby Allin ist es halt ein Coffin
Drop. Ist alles ein Coffin Drop.
Ja. Es war ein Drop auf jeden Fall.
Ja.
So.
Er ist gedroppt.
Genau, er ist gedroppt vom
Käfig. Es sah auf jeden Fall sehr kreativ aus.
Genau, und das ist so ein Spot, da ist die Crowd auch abgegangen, weil das hat sie, glaube ich, auch noch nie so gesehen. Und da hätte man auch ihn danach in eine Submission hauen können, also Jack Perry, und er hätte aufgeben können oder was auch immer. Was man dann aber gemacht hat, die Babyfaces am Ende haben, also vor allem Mark Briscoe und Darby Allin, haben die übrigen von Elite mit Handschellen an den Seilen befestigt und Jack Perry am Käfig. Und der ja, wurde quasi, wie schon gesagt, wie Jesus so ein bisschen festgeschnallt. Und ja, dann gab es von Mark Briscoe einfach den Stuhlschlag des Todes. Jack Perry konnte sich nicht verteidigen. Er haut ihm den Stuhl gegen den Kopf und Jack Perry gibt nicht auf, sagt nichts. Darby will ihn anzünden, kippt dann noch hier Benzin drüber, ne? Und Jack Perry spuckt ihn einfach an. Also komplette Babyface-Performance von Jack Perry übrigens.
Ja, voll krass. Das war Reverse, absolut.
Ja, und
ich meine, er hätte... Entschuldigung, erzähl du ja, erst zu Ende.
Ja gut, gleich. Also, und dann musste Matthew Jackson, wie auch immer, für Jack Perry aufgeben. Und indem er Darby Allin TNT-Title-Match verspricht und so weiter und so fort. Also... Hä?
Ja, das war absolut, das war, als hätte die einmal die Rollen komplett getauscht. Ich meine, das hätte, wer Team Elite Babyfaces gewesen, wäre das einfach so richtig krass cool gewesen. Aber so war, ich hatte das Gefühl, im falschen Film zu sein. Sie hätten es ja wenigstens so machen können, dass alle außer Darby und Briscoe sagen so, nein, das kannst du doch nicht machen oder so. Und irgendwie erschüttert gewesen wären, die versucht haben, davon abzuhalten. Dann okay, das wäre dann, Darby ist ein Freak. Dem kann man das durchgehen lassen und Briscoe sowieso. Aber zum, der Chairshot hätte einfach nicht sein müssen. Also der hat mich abgefuckt. So, da war ich für einen Moment komplett raus. Das hätte wirklich nicht sein müssen. Aber per se wäre das ja okay gewesen. Auf jeden Fall ist Jack Perry jetzt mehr als over, als der Badass. Aber es war krass, dass man mit dem Heel-Team plötzlich dann mit dem Heel-Team mitgefiebert hat, ne?
Ja, also das war am Ende echt ein bisschen
reversed.
Ja, reverse, bisschen komisch und auch, ja, wie sagt man hier, antiklimatisch, ne? Was sagt man da ja, ne? Das war sehr, sehr komisch. Ich wusste auch nicht, was ich davon halten soll. Jack Perry war für mich absolutes Babyface. Okada ist für mich sowieso Babyface, weil ich ihn einfach toll finde in der Rolle. Und ich meine, Young Bucks sind Young Bucks. Also, und Hangman ist sowieso mein Lieblingscharakter bei der Show. Also für mich war das sowieso mehr Elite, für die ich mehr war, sage ich jetzt mal in dem Match, wenn ich mich jetzt entscheiden hätte müssen. Aber weil der Einzige, der für mich so sympathisch ist, den man eigentlich nicht hassen kann, ist Mark Briscoe normalerweise bei dem Face-Team. Weil Swerve ist eigentlich auch eher ein Heel, wenn man so möchte.
Er also, ist ein Tweener, ja. Er ist halt...
Naja, von der Storyline her, eigentlich sind ja die Rollen da auch komplett reversed. Eigentlich müsste Hangman der Babyface sein, nachdem was Swerve gemacht hat und Swerve der Heel, aber ja.
Aber in halt der Fehde so. Kann man es vertrauen, verzeihen, weil ich finde, da sind beide weder noch, das sind einfach zwei Dudes, die sich abgrundtief hassen und das ist völlig Wumpe, wer davon jetzt Heel und wer Face ist. Das finde ich völlig okay. Aber jetzt ist das, also man, ja, keine Ahnung. Das Ende war irgendwie, nicht, dass ich das total scheiße finde. Also ich habe auf jeden Fall mitgefiebert und es hat Spaß gemacht, aber irgendwie war es ein bisschen falsch. Und was ich mich die ganze Zeit gefragt habe, so, sehen wir irgendwann nochmal ein normales Blood and Guts Match? Weil es ist ja...
Du mit normal?
Naja, dass nicht gleich alle aus dem Käfig ausbrechen nach 5 Minuten.
Ja, das stimmt. Also ich fände es auch schöner, wenn man es nächstes Jahr, macht man ja sicherlich noch eins, dass sie es wieder etwas, was heißt ruhiger angehen lassen, aber dass sie sich echt auf die Basics wieder ein bisschen konzentrieren, im Käfig bleiben, gut Feuer, gut, kommt drauf an, wie sie das dann umsetzen, weil wenn sie Feuer nächstes Jahr machen, dann brauchen sie echt sonst nichts machen, weil das ist der einzige Spot, an den sich alle erinnern werden dann.
Ja, das stimmt.
Also ja, gut, einfach im Käfig bleiben und einfach mal diese Babyface-Heel-Dynamik, das ist das einfachste zu erzählende Match. Das schaffen die selten. Also muss ich echt sagen. Ich dachte, es klappt bei AEW, aber nach all den Jahren jetzt, also ich glaube, einmal hat es richtig gut geklappt. Da müsste, glaube ich, irgendeine Jericho-Gruppierung dabei gewesen sein. Aber ansonsten, so richtig überzeugt bin ich nicht, muss ich sagen. Also auch dieses Jahr nicht von dem Ganzen.
Ja, trotzdem hat es irgendwie Bock gemacht zu gucken. Also ich hab's zweimal gesehen. Ich habe Dynamite vorher auf dem Handy gesehen und da sieht man nicht so viel. Beziehungsweise auch nur nebenbei und habe es dann mit meinem Mann vorgestern Abend nochmal gesehen. Und dem hat es auch voll Bock gemacht. Also es war auf jeden Fall Popcorn-Wrestling. Es hat Bock gemacht zu gucken und es war auch beim zweiten Mal noch nicht langweilig. Wobei mir tatsächlich erst beim zweiten Mal aufgefallen ist, dass mir Okada nicht aufgefallen ist. So unauffällig war.
Kata würde einfach das Blut nochmal auf der großen Leinwand sehen.
Ey, ich wollte auf jeden Fall den Swerve, ich glaube, das war mein Lieblingsmoment. So John Wick Swerve.
Ja. Ah, das war echt ein geiler Spot. Als der da alles frisst und das ablacht und dann allen was verteilt, das war schon echt cool. War auch ein sehr guter Callback an das Hangman-Match von Full Gear in das Texas Deathmatch. Also da hat man echt ja einige Callbacks mit reingebracht und eben auch mit Hangman gegen Swerve, die ganze Fehde, die man da jetzt hier mit reingebracht hat. Sie ist halt sehr heiß momentan. Problem ist nur, das Match wird es wahrscheinlich bis in den Herbst oder vielleicht sogar bis Full Gear halt nicht geben. Ne? Also
Ja, gut, aber ich glaube schon, dass man in dem Fall die Antizipation ganz gut aufbauen kann. Indem man sie fern voneinander hält. Finde ich nicht schlecht. Irgendwie ja, macht das schauen, das auch ne? nochmal reizvoller. Wir haben es halt schon mal gesehen. Das ist ja nicht ein First Time.
Ja, nee, aber das Ding ist halt, halt mal die Fans so heiß, vor allem wie es momentan ist auf dieses Match, seitdem Hangman eben wieder da ist. Und wenn wir wissen, Hangman kriegt den nächsten Title-Shot nicht und den übernächsten Title-Shot auch nicht. Das ist halt schon so eine Sache. Es ist gut, dass man das früh genug aufbaut und dass man das wieder aufgreift. Das ist alles toll. Aber dass man hier so einen Angle oder auch schon die letzten Wochen, dass man das so krass durchzieht jede Woche, um das Match dann erst in 4 Monaten zu bringen, ich weiß ja nicht, ob das so toll ist. Aber gut, ich denke, die beiden, die kannst du, glaube ich, gefühlt jeden Monat gegeneinander stellen und Leute würden es feiern. Ja, also insgesamt das Match, es hat an sich schon als reines Match, wenn man nur das Match guckt, schon Spaß gemacht. So manche Booking-Sachen rundrum und wie sie da manche präsentiert haben, darüber kann man vielleicht streiten, das haben wir jetzt ja auch gemacht und war vielleicht nicht so toll, aber insgesamt war es halt schon, wie immer halt kreativ, das muss man halt echt sagen, da sind sie schon gut dabei. Und ja, insgesamt schon gelungen für das, was man erzählen wollte, denn am Ende ja kriegt Darby Allin einen TNT-Title-Shot gegen Jack Perry bei All In tatsächlich. Der danach aber auch noch nach diesem Match quasi beim selben Taping in den Royal Rampage, in die Battle Royal mit rein ist und hat das Ganze sogar gewonnen. Und kriegt jetzt dann dazu noch ein World Title Match bei Grand Slam im September. Also in knapp 2 Monaten. Was auch sehr interessant ist, sehr crazy eigentlich, dass sie das jetzt schon so ankündigen. Es ist sehr AEW-untypisch irgendwie.
Ja, das wollte ich sagen. Das ist, hätte ich nicht erwartet. Deswegen finde ich es ehrlich gar nicht so schlecht. Ich finde auch nicht, dass Darby da jetzt irgendwie zu krass vorgehoben wird, weil der ist schon immer ein Aushängeschild für AEW gewesen. Und der wurde immer schon phasenweise krass gepusht.
Gute ist halt, der ist glaubwürdig. Na, das ist so ein Ding. Ja. Das ist jetzt nicht so jemand wie nehmen wir jetzt mal, weil ich das jetzt sehe, dass der nächste Woche ein Match gegen Ospreay hat, ne? Lance Archer. Bestes Beispiel dafür. Der könnte ein TNT-Title-Match gegen Perry bekommen und hätte die Royal Rampage gewinnen können. Hätte einer auf dieser Welt geglaubt, dass der einen dieser Titel gewinnt? Ich glaube nicht.
Nein, natürlich nicht.
Aber bei Darby, der hat halt schon mehrmals den TNT-Title gewonnen. Der kann den immer gewinnen, der kann immer darum gehen. Der kann auch immer ein World-Title-Match haben, weil es ist Darby Allin. Er ist eine Legende bei AEW, muss man ja wirklich schon sagen. Und ja, der hat halt schon einiges gewonnen, Tag-Team-Champion gewesen. Und ja, ich fände es cool, wenn er auch einen World-Title-Run bekommen würde. Er muss ja nicht lang sein, aber da ist zumindest ein gewisser, wie sagt man, dieses Benefit of the Doubt, ne? Also dieses, man hat diesen, man könnte sich das vorstellen, sage ich jetzt mal, dass Darby hier sogar theoretisch beide Matches gewinnen könnte, was er natürlich nicht wird, aber mindestens das TNT-Title-Match, das könnte schon passieren.
Ja.
Und wäre schon cool, Champion gegen Champion, bei Grand Slam hatten wir auch an sich noch nicht. Hätte auch mal was. Also,
also wieder ein Rating. Ich find's auch nicht schlecht. Also ist ja wohl nicht so gut angekommen, aber ich find's nicht schlecht.
Ja, liebe Grüße an Stefan und Thorsten. wir wollten unbedingt, dass wir das ansprechen, das Booking von Darby Allin.
Sie hätten nur nicht gedacht, dass sie das so positiv dazu äußern.
Genau. Jetzt, das war nämlich unser Swerve quasi hier. Das Ganze, ja, also ich find's auch nicht so schlimm. Ich mag das eigentlich, wenn wir quasi schon wissen, irgendwie 1-2 Monate vorher, wo es hingeht. Ja, da kann man sich drauf vorbereiten und die Zuschauer können sich drauf vorbereiten und man hat da gewisse Wege. Das war ja genauso wie mit MJF und Ospreay. Man wusste, es wird irgendwann ein Rematch geben, man wusste aber nicht genau wann, bis zu dieser Dynamite jetzt. Und man wusste, okay, Daniel Garcia kommt irgendwann vielleicht zurück. Der hat was mit MJF und Ospreay gehabt. Und Pac hat auch noch ein International Title Match. Also du hast so viele Möglichkeiten eben gehabt, wie du da jetzt vorangehst. Und deswegen finde ich das gar nicht so schlecht, wenn man viele Contender hat für einen Titel oder sowas. Ich finde das gar nicht so schlimm.
Nö, ich auch nicht.
Und dass alles auch so ein bisschen miteinander verstrickt ist. Also ich finde das gar nicht so schlecht, muss ich ehrlich sagen. Ja. Genau. Ist eine interessante Booking-Strategie. Habe ich so von AEW nicht erwartet. Aber ja, Darby gewinnt eben einmal Blood & Guts. Holt sich einen TNT-Title-Shot bei Wembley und noch einen World-Title-Shot bei Grand Slam. Also der ist quasi der MVP der Woche bei AEW. Der hat ganz viele Fliegen mit einer Klatsche geschlagen. Also stabiler Typ auf jeden Fall. Ja, genau. Ich habe ja schon angesprochen, MJF und Ospreay. Das war quasi so das nächste, ja, finde ich schon große der Show, denn wir hatten natürlich MJF im Opener, wenn er schon nicht im Main Event ist, dann eben im Opener mit einer Promo und hat ja den International Championship quasi wirklich in die Mülltonne geworfen, hat den neuen AEW American Championship präsentiert und ja, also MJF geht überall hin mit diesem Titel anscheinend jetzt in Zukunft. Er wrestelt in Mexiko gegen Templario. Er wrestelt im United Kingdom, also hier Großbritannien, gegen Michael Oku bei RevPro. Also das ist schon mal richtig cool. Er geht also auf eine kleine Sommertour und ja, er hat ein Match gegen Will Ospreay, ein Rematch bei All In. Denn Ospreay kam danach etwas verspätet zu dem kleinen Skit, können wir gleich was sagen, am Anfang der Show. Und hat das Match quasi offiziell gemacht durch die Zusage von Tony Khan und Christopher Daniels. Also MJF gegen Ospreay um den Titel. Ja, bei All In. Nochmal. Was sagst du dazu, zu dem Ganzen?
Ja, aber dachten wir nicht sowieso, dass das dazu kommt? Also das Rematch war irgendwie, finde ich, schon sehr obvious. Das sind ja mehrere Themen eigentlich. Also ich finde das mit dem Title Belt ziemlich cool, weil, also wir konnten uns sowieso alle die Namen nicht merken. Es sind zu viele Belts und jetzt ist der wenigstens irgendwie kreativ. Ich finde, das ist eine coole Idee. Es ist sehr MJF-like, es ist sehr im Charakter. Ist mal was anderes und dass er jetzt den auch überall verteidigt, finde ich mega. Das hätte er eigentlich bei dem anderen schon machen können. Ich meine, ist ja ein International Title. Dass der International Title erst ein American Title werden muss, um international ausgekämpft zu werden.
Ich glaube, das ist die Ironie dabei. Also ja. MJF, der ist ja ein schlauer Dude, was das angeht. Der weiß schon genau, was er dafür Buttons pushen muss, ne?
Ja, muss erstmal auf die Idee kommen. Genau. Finde ich richtig coole Idee und ja, hat Spaß gemacht. Ich freue mich übrigens wahnsinnig auf das Match MJF gegen Oku. Ich glaube, das wird mega. Und dann haben Ospreay und er ja noch was gemeinsam. Ospreay hat ja schon gegen Oku gewrestelt vor einer Weile. In einem wahnsinnig guten Match.
War ja auch der Aufhänger für die Promo, die er hier, also von dem Video, was er aufgezeichnet hat, das habe ich nur auf Twitter gesehen. Ja, bin ich mal gespannt. Wird anscheinend noch einige mehr Tickets verkaufen dann für diese RevPro Show. Ich glaube, Summer Sizzler heißt es.
Sizzlers, ne? Ja.
Sizzler, ja. Genau, sitzt dann also auch demnächst. Also schon echt cool. Wäre bestimmt auch cool gewesen für die Anniversary Show dann vor All In. Die ist ja wieder dieses Jahr, der Tag vor All In, an dem Samstag. Werden sie bestimmt auch irgendwas finden. Ich glaube, Zack ist ja schon angekündigt gegen Edgy Zero und sowas, Zack Sabre Jr. Also wird, glaube ich, da auch noch was geben. Und ja, jetzt ist natürlich die Frage, wann bekommt Pac sein Title-Match? Was machen sie damit? Ob er den noch vor All-In bekommt, den Title-Shot? Ich denke mal schon. Den pushen sie ja jetzt schon, ne? Der hat jetzt wieder bei Collision Main Event gewonnen.
Ich hätte jetzt denke, auf All-Out ehrlich gesagt getippt.
All Out? Na gut, aber er macht ja, halt die Promo von Pac halt keinen Sinn, ne? Dass er halt seinen Wembley-Moment haben will.
Tja.
Also, ich weiß nicht, da haben sie sich jetzt irgendwie, vor allem mit der Promo von Pac nach dem Four-Way-Sieg, da haben sie sich echt eine kleine, also für mich zumindest, eine kleine Sackgasse da reingemogelt, aber ja, ich meine, an sich ist es egal, wann er das Title-Match bekommen hat. Ne? Was? Nochmal?
Ja, wie willst du es denn sonst erzählen? Weil bei All-In kann es ja nicht sein.
Ja, eben, aber Er hat ja gesagt, er will sein All-In-Moment haben. Und das ist eben, nachdem er so ein Four-Way gewonnen hat, wo gesagt wurde, der Sieger kriegt ein Title-Match. Ich meine, 1 und 1 kann man da zusammenzählen. Deswegen dachte ich, also deswegen, also hätten sie das nicht so verbunden, wäre das mir auch egal, wenn er das Title-Match bekommt, aber ja gut. Ich denke, egal wie es kommt, Pack gegen Ospreay, Pack gegen MJF wird beides überragend und ja, können wir uns drauf freuen. Ja, der Opening-Skit davor mit Ospreay und Alex Marvez, das war ja, also das möchte ich bitte nicht nochmal sehen bei einer AEW-Show, das war so dumm. An sich war es so lustig, so wenn man sich das so anhört, ne, das war schon ein ganz lustiger Skit.
Ich möchte Marvez nie wieder Schauspiel ansehen. Dieser Schrei. Ja.
Also Ospreay sagt ihm am Ende, dass er noch nie in Amerika Auto gefahren ist, aber hat anscheinend trotzdem irgendwie seinen Mietwagen, von dem die Reifen ausgestochen wurden, hat er irgendwie im Hotel geparkt, oder was? Also, müssen wir, glaube ich, nicht weiter hinterfragen, das Ganze. Das war von vorne bis hinten etwas komisch.
Hat sich das ausgedacht?
Ja, keine Ahnung. Wir werden den Schuldigen vielleicht in 3 Jahren finden bei Dark Side of the Ring oder so. Genau. So, ja. Gut, das machen wir weiter. Machen wir mal weiter mit den Frauen, würde ich sagen. Und zwar hatten wir da bei Dynamite das Return-Match von Britt Baker gegen Hikaru Shida, eine Fehde, die sie ja auch am Anfang des Matches oder direkt davor in einem kurzen Splitscreen recapped haben. Und zwar, dass sie eben ihre Matches hatten 2019, 2020 und dann eben 2021 um den Titel bei Double or Nothing, bei dem Britt Baker dann Champion wurde, Shida den Titel abgenommen hat nach einem Jahr. Und das war eigentlich so die große Story. Ist jetzt echt cool, dass sie halt 3 Jahre später nach diesem großen Match mal wieder aufeinandertreffen bei so einer großen Show, auch bei AEW Blood and Guts. Ja, das Match war zwar okay. Man hat gemerkt, dass Britt Baker noch echt Ringrost hat. Aber man konnte sich trotzdem angucken, weil beide halt so over sind. Also selbst Shida, mit der die ja seit Monaten eigentlich nichts machen.
Ja, aber Shida hat einfach Präsenz, alleine schon ihr Outfit. Also ich meine, wie sie schon daherkommt, ist schon geil.
Und sie ist eigentlich auch eine AEW-Legende. Es ist halt, das ist so wie Darby Allin. Sie sind von Anfang an dabei, die sind Champion gewesen schon mehrmals.
Und ich glaube, die Frau mit den besten Matches.
Durchweg, ja.
Die meisten guten Matches von allen.
Ja, definitiv. Also ist auch immer präsent, also was heißt immer präsent? Das würde jetzt mein Satz vor einer Minute hier irgendwie komplett zunichte machen, aber sie war trotzdem regelmäßig da, jetzt im Gegensatz zu einer Riho zum Beispiel, die auch immer tolle Matches hatte, aber Riho war am Anfang mal da für ihren Title Run, dann war sie wieder weg, dann war sie mal wieder da, dann mal wieder weg und wieder da. Shida ist zumindest immer präsent gewesen, jetzt Anfang des Jahres, gut, da war sie, glaube ich, mal bei Ring of Honor, ne? Da hatte sie ja eine Fehde gegen Athena gehabt, da war sie mal kurz anders, nicht bei AEW, aber ansonsten muss ich echt sagen, also Shida auch für mich eine der Top-Frauen bei AEW und man hat sie wieder gesehen. Sie ist halt mega over, deswegen bringt das Match halt auch sehr viel. Auch Britt natürlich, die ist immer over, aber im Ring war das jetzt nicht so dolle, aber das kann ja noch werden. Wie lange war die jetzt raus? 10 Monate oder so?
Ja, wohl also, auch ein bisschen verletzt, habe ich gehört.
Ja, also soll man ja auf
ich jeden hatte Fall halt das Zeit Gefühl, geben. Dass sie sich zurückgenommen hat. Vor allem.
Ja, gut, klar, ne? Will sich ja nicht nochmal verletzen, ne? Wenn sie jetzt das Match gegen Mercedes bekommt.
Ja, aber es war jetzt nicht irgendwie scheiße oder so, sah jetzt nicht doof aus. Es war ein bisschen langsam geworkt, ein bisschen vorsichtig, aber per se. Ich fand's halt, ich muss sagen, das, was mir am besten gefallen hat, ist wirklich, dass AEW nochmal deren Fehde gerecapt hat. Das macht AEW ganz selten, dass die in ihrer eigenen, Historie. Ihre eigene Historie nochmal recappen. Die gehen immer davon aus, wir wissen alles, wir haben alle aufgepasst, wir sind alle Hardcore-Fans und es gibt niemanden, der jetzt erst anfängt, AEW zu gucken. Und das ist halt maximal doof, damit entgeht ihnen einiges, weil alleine durch dieses kleine Video hatte ich das Gefühl, dass man ja mehr in dem Match drin war. Es hatte mehr Bedeutung.
Ja, also man einfach wusste, random das sind Rivalen. Also genau. Das hat man damit overgebracht. Das war auch die Geschichte des ganzen Matches. Und dass die sich halt auch kennen in- und auswendig, gab viele Konter und sowas. Und sowas kann man ja erzählen in einem Match, aber ohne den Recap macht es für den Zuschauer halt keinen Sinn. Und ich wusste auch nicht, dass die 2019 und 2020 gewrestelt haben. Das weiß ich ja nicht mehr. Aber ich wusste zumindest, dass die das Titelmatch hatten bei Double or Nothing. Da gab es den großen Titelwechsel dann, als Brit Champion wurde. Und ich fand das auch, also absolut stimme ich zu, muss man echt loben. Also genau so soll es ja sein. Ich hoffe, das machen die nächste Woche auch bei Archer gegen Ospreay. Weil da gab es ja auch zwei Matches von New Japan. Ich hoffe, da gibt es auch vorher einen kurzen Clip oder so von den Matches.
Die hatten das war nett. Weißt du, dass das G1-Match zwischen den beiden?
Genau, G1-Opening in Dallas war das. Ja. Tag 1 und ich glaube im selben Jahr noch New Japan Cup. Ich glaube irgendwie zweite Runde oder so.
War das im selben Jahr?
Ich glaube, ja. Und ja, das war 2019, weil da ist Ospreay ja erst hochgekommen in die Heavyweight Division. Und ja, das wäre zum Beispiel, ich hoffe, sie machen das nächste Woche genauso oder für uns ja schon wieder diese Woche, für euch ja auch, bei der nächsten Show eben.
Aber glaubst du es? Archer ist irgendwie...
Ja, nee, also was heißt, glaube ich das, ich hoffe es und es sollte halt einfach so sein. Einfach nur für die Zuschauer, die es halt nicht wissen. Ich meine, wir wissen es, wir beide, aber für die Zuschauer, die es eben nicht gesehen haben, die nichts davon wissen, die sich einfach denken, okay, warum gibt es Archer gegen Ospreay, was haben die miteinander zu tun? Wenn sie das einfach nur zeigen würden, hey, New Japan, G1 Climax, kurze Highlights, kein Problem.
Ja, ja, es ist halt mehr als Archer kommt, verkloppt Leute und verliert dann trotzdem.
Ja. Vor allem, weil Ospreay ja schon der viel größere Star ist. Von daher ist das Match eigentlich uninteressant. Aber so könnte man es zumindest mit einer kleinen Story verpacken, dass die zumindest schon mal, ja, dass die Fans schon mal wissen, okay, die haben zumindest mal gegeneinander gerestet. Und weil sie haben ja die Beziehung mit New Japan, sie können das Footage auch dazu holen. Also es ist ja kein Ding. Ich finde, das ist immer cool, dass AEW diese ganzen Partnerschaften hat. Die können ja Sachen von Ring of Honor nehmen, von AEW selbst natürlich, von New Japan, von CMLL, von Stardom. Also es ist echt cool, wenn sie das unbedingt brauchen. Sollte es viel mehr geben. Wir sagen es ja schon seit Jahren, es sollte viel mehr Recaps geben, weil wir sind mittlerweile halt über fünf Jahre drin.
Ja.
Da hat keiner mehr Plan, was damals war. Es ist halt einfach so.
Ja, genau. Selbst wenn Leute seitdem gucken wie wir, man erinnert sich doch auch nicht an alles. Und es gibt tatsächlich Leute, die jetzt erst angefangen haben zu gucken, aber die muss man ja auch abholen.
Genau.
Und wenn Leute sich vorher schon mal im Ring begegnet sind, macht das halt das aktuelle Match grundsätzlich spannender. Also, ja, das haben sie noch nicht ganz so raus, aber...
Welche sich auf jeden Fall noch nicht im Ring begegnet sind, sind Camille, Mercedes Moné, bis dieser Show. nach dem Match, also Rebecca hat das Match gewonnen natürlich, und nach dem Match, kam Mercedes heraus, hat die Challenge von Britt Baker angeschaut für All In, hat das erstmal verneint. Dann kam auf einmal von hinten im Ring Camille, ehemalige NWA Women's Championess, und hat erstmal Britt weggehauen. Und Camille anscheinend jetzt, ja, die neue, nennt man das dann, Heaterin von Mercedes Moné. Ist eine coole Sache. Bin mal gespannt, was die so, wie die sich verbessert hat, weil ich weiß noch 2019, ist die ja ganz am Anfang gewesen bei NWA, da hatte die immer nur Squash-Matches und da war die echt nicht gut. Es sind jetzt fünf Jahre später, sie war lange, lange Champion, glaube ich. Ich weiß nicht, ob sie sich verbessert hat. Die NWA verfolgen, könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, falls es da welche gibt. Verfolgen
nicht, aber ich hab durchaus mal ein Match von ihr gesehen und es war auf jeden Fall viel besser. Sie hat ja viel.
Aber schon.
Ich weiß nicht, ob sie jetzt so viel gewrestelt hat. Das habe ich nicht verfolgt. Ich hatte nur, ich muss mal wirklich ganz kurz in mich gehen. Das sah gar nicht so schlecht aus. Welches war das denn? Also das war jetzt nicht top-notch, ne? Aber es war besser als Jade Cargill.
Ja gut, also den Vergleich, das höre ich jetzt zum ersten Mal. An die habe ich jetzt gar nicht gedacht. Aber ja, kann schon sehen, warum viele Leute sogar eine Ähnlichkeit da sehen. Große, starke Frau, die wahrscheinlich Leute wegscorcht, ja. Aber ich muss sagen, also für ein Match gegen Brit, All-In, kann man die schon reinknallen. Oder wenn sie es dann nochmal bei All Out machen, ist ja kein Ding.
Ja. Das war Max the Impaler.
Aha.
Das war wirklich gut. Ich habe das random irgendwo gefunden und dachte dann so, hä, was? Deswegen. Aber auf so komische Namen komme ich immer nicht. Ja.
Fand es nur witzig, dass Camille hier als große Frau dargestellt wurde. Sie wurde von unten auch dann gefilmt, als sie über Bridge stand. Dann kam Mercedes in den Ring mit, ich weiß nicht, wie viel Zentimeter Heels. Sie war fast genauso groß wie Camille.
Ja, das war vielleicht ja,
da
ein
war
doof.
Die Illusion schon wieder weg.
Vor allem, naja gut, aber bei Mercedes Moné weiß einfach jeder, dass sie ein laufender Meter ist.
Ja, schon, aber hätte man das nicht für diesen einen Spot lassen können, der Heels anzuziehen oder so? Ich verstehe das nicht.
Ja.
Naja, gut.
Aber ich finde es so ganz cool, eine. Wenn Camille der Muscle von Britt Baker, von Mercedes Moné ist. Ich finde das super. Weil Mercedes ist manchmal ein Mikro ein wenig steif.
Ja, manchmal ist großzügig.
Ich glaube, wenn sie da jemand hinter sich stehen hat, dann ist das nochmal was anderes.
Ach so, du meinst für die Wirkung oder wie?
Ja.
Ja, das schon. Also es kann ihr nur helfen, muss ich ehrlich sagen. Gerade was Promos und Segmente angeht. Ich habe es ja schon jetzt die letzten Wochen, seitdem ich wieder da bin, im Podcast gesagt, ich kann mit ihr nichts anfangen, am Mikrofon, als Charakter. Im Ring ist sie top, deswegen hoffe ich, dass sie halt mehr Matches hat, aber aufgrund ihres Vertrags wird es wahrscheinlich nicht so sein. Und ja, da wird jetzt wohl Camille diese Matches immer haben, denke ich mal.
Also ich bin auf jeden Fall gespannt.
Naja, ich hoffe nur, Britt ist dann richtig fit für All In. Da würde ich mich freuen für sie, weil hat sie sich ja auch verdient, da in einem Singles-Match zu stehen gegen Mercedes nach all den Jahren. Ist ja auch eine AEW-Legende. Also, ja.
Immer noch so geil, wenn man sich mal die ersten Matches oder Britt Baker vom Anfang anguckt versus jetzt. Das ist einfach so ein krasser Unterschied.
Ja, definitiv. Selbst in den Clips, was sie da gezeigt haben vor dem Match, das war schon wild. Bei 19 ist es so lange her. Mann. 5 Jahre schon. Über 5 Jahre.
Die war halt so stocksteif und dann hat sie das irgendwie überwunden.
Ja, sie hat sich ja dann verletzt, ne? Und dann hat sie ja quasi während der Corona-Zeit dann ja, einfach ihren Charakter.
So
ja,
waren,
genau. Ihren Charakter dann gefunden.
Und dann ist auch ihr Wrestling da. Ich glaube, ihr hat einfach vielleicht Selbstbewusstsein gefehlt und das hat sie jetzt. Ich meine, sie ist immer noch manchmal ein bisschen steif, aber dadurch, dass sie einfach Selbstbewusstsein hat, vielleicht hat ihr das jetzt in dem Match auch gefehlt, weil sie halt noch ein bisschen unsicher ist nach der Rückkehr. Ja, das hat ihr einfach geholfen. Deswegen ist es so ein krasser Unterschied.
Ja, ich denke auch damals, als sie hier geturnt ist, sie hat ja da auch schon in einigen Interviews was drüber erzählt, dass Jericho ihr da sehr geholfen hat. Also ich denke, er hat ja auch, denke ich, sehr viel Selbstvertrauen gegeben und dass sie das einfach top macht und halt, dass sie halt kreativ sein kann als hier. Und das war sie ja damals. Und
ja, sie hatte ein richtiges Moveset, das hatte sie vorher gar nicht. Mhm.
Also nicht das nur Moveset, ja auch allgemein, was Storylines angeht und Promos. Also sie war ja schon immer sehr kreativ, was das angeht, seitdem sie hier ist. Jetzt ist sie ja aufgrund dessen, dass sie eben so lange weg war jetzt und wieder da ist, Babyface und auch gegen Mercedes. Eigentlich perfekte Rolle.
Ich freue mich auch drauf. Das wird cool.
Genau, ja. Dann gab es noch bei Dynamite, man könnte sagen, das Battle of the Chops. das hätten sie eher am Samstag nach Collision bringen können. Anstatt Battle of the Belts. Also Jericho gegen Minoru Suzuki. FTW Title Match. Die choppen sich von Anfang an quasi bis, ich weiß gar nicht, also ich glaube 6-7 Minuten mindestens.
Bis einer blutet. Au.
Ja gut, Jericho, ja, der hat dann geblutet. Ich glaube, es war während der Werbepause. Die haben sich durch die Werbepause gechoppt. Und dann hat Jericho alles aufgebrochen mit einem Gutkick. Und die Fans haben gebuht. Ich musste so lachen.
Ja.
Klasse. Ach man, die beiden wissen, was sie machen. Das ist überragend. Ja, Suzuki anscheinend, ja, der hatte ja letztens auch erst eine Gehirnerschütterung gehabt. Und hat sich, glaube ich, auch irgendwie am Arm jetzt letztes Mal verletzt. Deswegen hat er auch seine Jobs immer nur mit links gefeuert und hat auch mit rechts eigentlich kaum was gemacht. Ich glaube, nur ein paar Vorarms dann am Ende. Und ja, danach, also nach dem Job-Battle quasi, war halt nicht viel von dem Match. Da gab es ein paar Konter, ein paar Big Moves, Kickouts. Jericho hat mit dem Judas-Effekt gewonnen. Also es war sehr unterhaltsam. Also ich fand, das war von Dynamite so für mich so das Unterhaltsamste. Ja, hätte ich auch nicht gedacht, aber die haben echt eine Möglichkeit gefunden, dass die Fans hier komplett steil gehen für dieses Match.
Ja.
Und ja, ganz einfach. Wrestling kann manchmal so einfach sein, ne? Die müssen sich ja da nicht killen unbedingt.
Naja, bis hin haben sie. Au! Also mir tat das weh.
Ja, schon. Aber es waren harte Sachen für eine lange Zeit, aber auf sichere Stellen, sagen wir es mal so, ne? Auf die Brust ist ja nicht so lebensgefährlich.
Ja, ich weiß schon, was du meinst. Das klang nur sehr komisch. Nee, aber nee, war definitiv das, ja, das perfekte Match aus der Kombination der beiden.
Auf jeden Fall.
Besser hätten sie sich machen können.
Ja, definitiv. Und ich wollte gerade noch irgendwas sagen. Vielleicht fällt es mir gleich wieder ein. Am Ende gibt dann ja Suzuki, also nach dem Match, da ist Suzuki wieder aufgestanden. quasi, ja, wirklich gesellt. Es war ein Knockout-Shot von Judas Effect. Er war wirklich nur so 5 Sekunden unten und dann war er wieder oben. Hatte noch ein bisschen Adrenalin, hat dann Jericho den Steelbar nochmal gegeben und den Gotch-Style-Piledriver sein Finish. Also die Fans waren dann auch happy, dass sie zumindest das noch bekommen haben. Wird dann danach von Big Bill und Brian Keith attackiert, bis dann Shibata den Save macht. Shibata, also back. Und ja, wäre cool. Also Shibata und Suzuki.
Jetzt zusammen würde ich die auch gerne sehen. Aber ich mag halt, weil ich Jericho gerade nicht mag, will ich nicht Shibata gegen Jericho sehen. Es tut mir leid.
Ja, ich glaube, die könnten auch ein unterhaltsames Match haben. Denke ich mal. Ich glaube, Shibata könnte den einfach nur zerstören die ganze Zeit. Also wirkt, das wäre auch so eine Story von dem Match. Jericho kriegt die ganze Zeit, also so ähnlich wie hier, hier hat Jericho ja ein bisschen Kontra gegeben, aber gegen Shibata, der müsste den einfach nur die ganze Zeit komplett zerstören.
Kicken, ja.
Und Jericho sellt sich ja den Arsch ab, also das wäre schon cool. Und am Ende gibt es halt irgendeinen Heal-Finish, das kannst du ja machen. Und dann kommt halt Hook zurück und ja, dann hast du deine Storyline. Ja, aber das war echt unterhaltsam. Mir ist es nicht eingefallen, was ich noch sagen würde. Egal. Ja, so kann man es auch machen. Vielleicht fällt es später noch ein, aber ich glaube nicht. Weil wir gehen jetzt ja zu einem anderen Segment, sage ich jetzt mal, und das ist quasi so für mich so der Abschluss so vielleicht für Dynamite. Oder in was rein Dynamite war, und zwar World Title Match vom All-In. Also, da muss ich jetzt echt fragen, ne? Was machen die da bisher? Also, das ist irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes. Brian Danielson hatte hier ein Interview, was nur ein Ausschnitt war von einem YouTube-Interview, hast du vorhin schon angesprochen. Der hat hier in dem Clip einen Pep-Talk bekommen von Jeff Jarrett.
Völlig random irgendwie, oder?
Ich fand die Rede sehr gut, aber ich habe so am Ende gedacht, das ist jetzt, also, hä?
Sie haben ja noch ein bisschen Zeit, aber
ja, deswegen, also zum Glück.
Vielleicht deswegen, vielleicht machen sie das gerade, um das ein bisschen hinzuhalten, um mehr, weiß nicht, das wäre jetzt gegen das Blood and Guts Match vielleicht auch einfach abgestunken, vielleicht, dass sie mehr Raum haben. Jetzt ist, hieß es nicht irgendwie, dass Brian auch verletzt ist wieder? Hm. Ach, irgendwas war da doch schon wieder.
Na klasse. Ein Monat hat er Zeit noch, naja. Also ich dachte halt, gut. Man spielt das Ganze wirklich richtig groß auf, ne? Dass Brian sein letztes Titelmatch bei der größten Show des Jahres hat. Und ich hoffe, es kommt noch. Ich habe diese Behauptung oder ja, mein Gedanke dazu noch nicht aufgegeben, so, aber es sind ja noch ungefähr 4 Wochen. Da muss aber noch was kommen. Also Danielson muss da die Promos seines Lebens raushauen. Und Swerve muss darauf auch reagieren, weil sonst ist dieses Match so blöd klingt, also bis jetzt das Uninteressanteste von der ganzen Show.
Ja, echt, aber ganz ehrlich, das Turn, die mit einem aufeinandertreffen.
Ich hoffe so sehr. Bisher war es echt nix. Muss man ja einfach mal so ansprechen und mal die Lage hier checken quasi von dem World Title Match. Ich wollte es halt nur nochmal ansprechen, weil das war echt für mich ein bisschen hat mir Frage, wie bitte?
Bisschen wenig einfach.
Ja, es hat ein Fragezeichen einfach gezeigt und aufgezeigt. Und ja, deswegen fand ich eben dieses allgemeine World Title Match bei All In. Wir haben International Title Match schon, was bisher momentan sehr viel Fokus bekommen hat. TNT Title hat man jetzt auch die letzten Wochen besser aufgebaut. Tony und Mariah, zu dem kommen wir gleich, fand ich bisher auch vollkommen in Ordnung, vor allem mit dem Angle hier bei Dynamite und dann auch der Promo nach Battle of the Belts, beziehungsweise nach dem Match von Tony bei Battle of the Belts. Also das war für mich deutlich, also sie stehen momentan deutlich drüber, was den Aufbau angeht, und das ist schon schade, dass es eben den World Title trifft, der wichtigste Titel eigentlich ist.
Wer weiß, vielleicht hat es auch ein bisschen was mit Hangman zu tun.
Ja, aber dann
weil das gerade so
bringe ich den nicht zurück.
Ja, aber ist doch okay, wenn du dem ganzen Raum gibst. Also jetzt, das ist schon meckern auf hohem Niveau. Ich würde erst in 2 Wochen fange ich an zu meckern, okay?
Ich auch.
Bis dahin also, bin ich noch d'accord.
Ich bin ja nur, ich werfe es nur in den Raum. Deswegen würde ich es ja anbringen im Podcast, weil das ist schon sehr wenig bisher. Aber wie gesagt, ich hoffe auch, ich bin mir auch eigentlich sicher, dass da noch was kommen wird. Gerade weil Danielson, wenn er dann mal die Zeit bekommt für seine 10-Minuten-Promo im Ring, vielleicht dann auch mit Swerve noch ein Aufeinandertreffen mit Promo-Segment und was weiß ich noch alles. Ich glaube, da haut man schon noch was raus. Und ja, zum Glück haben wir noch 4 Wochen Zeit. So, ja, Tony und Mariah. Oder hast du dazu noch was zu sagen?
Nee.
Tony und Mariah, ich hatte es ja schon angesprochen, gab bei Dynamite einen Angle nach dem Match, was Mariah May gewonnen hat. Das war ein Squash-Match, nichts Wildes. Ja, sie wollte quasi den MJF machen gegen Ospreay. Hat Tonys Musik spielen lassen und dann kam sie doch nicht raus. Und Mariah wollte schon ja, die Fans so ein bisschen verspotten, dass sie daran geglaubt haben. Und dann war aber Toni Storm trotzdem im Ring hinter ihr. Und als es dann den Stairdown gab und den Brawl und ja, also das war wirklich, das hat sich auch wieder groß angefühlt. Ich fand ja die Promo letzte Woche von Mariah ist nicht so geil. Das war irgendwie ein bisschen lame, aber der Angle hier mit dem Pull-Apart-Brawl und dann die Promo von Tony nach dem Battle of the Belts Match, also der Aufbau gefällt mir auch sehr, sehr gut.
Ja, weil die bringen die Story halt jetzt schon mit, also ist ja langsam aufgebaut worden, der Turn, und dann war er plötzlich mit einem Knall da, wo man es nicht erwartet hat, und das hat irgendwie diese ganze Feder einfach so gut angeheizt, dass sie die, glaube ich, auch noch länger tragen können. Ist ja jetzt noch ein bisschen Zeit zu überbrücken, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das jetzt noch verkacken.
Ja, an sich das nicht. Also ich denke, die beiden gegeneinander, das wird nicht zu verkacken sein eigentlich, weil Tony sehr, sehr over ist, und wenn Tony vor allem mit Mariah in dem Segment ist, dann ist das Ding auch echt heiß hier. Also jetzt, ne, die Feder, ne, klar. Das weiß ich schon wieder. Die Wortwahl, unfassbar.
Ich weiß, was du meinst.
Während
ich glaub,
des
alle
Satzes
anderen.
Aufgefallen, okay. Ja.
Alle wissen, was du meinst.
Natürlich, klar. ja, sowohl als auch. Ja, was wollte ich sagen? Was halt interessant ist oder interessant sein wird, was passiert, wenn Mariah den Titel gewinnen sollte danach? Weil dann brauchst du echt jemanden, die erstens sehr over ist und zweitens, wo sich die Leute echt auch interessieren für eine neue Story. Ich glaube, die Leute interessieren sich für Tony und Mariah als Story, aber nicht direkt für Mariah als Charakter. Wenn du verstehst, was ich meine?
Jamie?
Das wäre zum. Ja gut, das könnte einiges überbrücken, ja, das stimmt. Das stimmt. Das ist richtig. Jamie Hayter, U-Turn. Boah.
Das
ja, und wir sind nicht live dabei. Der Pop, der wäre schon crazy. Stimmt. Ja, die müsste jetzt auch mal wieder zurückkommen. Die ist jetzt auch schon über ein Jahr raus.
Gibt es keine News? Ich habe nichts gefunden, was jetzt irgendwie über Gerüchte hinausgeht.
Wäre eine Idee, stimmt, ja. Ich hatte halt als erstes an Willow gedacht. Aber die ist halt jetzt auch CMLL-Champ und so. Naja, mal sehen. Also es muss ja, ist ja kein Hindernis. Sie ist ja bei AEW unter Vertrag. So. Genau. Ja, was haben wir denn noch bei der Woche gehabt? Also wir hatten noch einige Dinge, um mal bei den Frauen zu bleiben. Anna Jay, das hatte Kata mir vor der Aufnahme noch wichtigerweise zukommen lassen. Anna Jay, ja, darf dieses Jahr im Five-Star Grand Prix von Stardom antreten. Eigentlich eine sehr, sehr coole Idee. Ich freue mich, dass sie dabei ist.
Ja, richtig. Die wird sowas von lernen, vor allem in der Gruppe, der sie ist. Five-Star Grand Prix ist auch... Oh ja, das ist schon cool. Also das jetzt, das wird immer so als das G1 von Stardom betitelt. Finde ich nicht ganz. Dafür gibt es doch ein bisschen häufiger auch Wegwerf-Matches. Aber alleine in der Gruppe, in der sie ist, gegen Shuri, Starlight Kid, das wird schon cool. Also wird auf jeden Fall davon lernen.
Ja, also ich hoffe eh, dass die mal mehr Leute da hinschicken, also sowohl nach Japan als auch nach Mexiko, weil da können sie einfach für einen Monat oder zwei Monate, das reicht ja schon, so eine NRJ, gut, eine Sky Blue, die macht ja auch selber noch Indies und so, ich meine, das ist noch okay, aber ja, da gibt's einige, glaube ich, also wenn ich jetzt das Roster aufmachen würde, vor allem die jetzt auch bei Ring of Honor rumtanzen, auch so eine Queen Aminata oder so, das ist auch so jemand, die es hat ja viel Potenzial, aber ich glaube, die könnte auch noch mehr davon profitieren, wenn sie mal woanders am Start ist, auch eine Red Velvet zum Beispiel. Die haben ja alle Potenzial, also so ist es ja nicht. Ja, die ist also beim Five-Star Grand Prix dabei. Außerdem, ja, hatten wir bei Collision, muss ich jetzt endlich mal ansprechen, mein Match der Woche übrigens, und zwar Hologram gegen The Beast Mortus. Ja, ehemals Black Taurus. Richtig geiles Match. Der Typ ist so over, ne? Hologram. Sein zweites Match. Ist so over.
Der ist halt auch einfach gut.
Ja, aber hätte ich gar nicht so gedacht, dass der jetzt so abgeht, ne? Weil normalerweise, wir kennen es so ein bisschen von AEW, ne? Luchadors, bis auf jetzt mal Phoenix und Penta, die sind halt seit Anfang an dabei. Aber Luchadors, wenn die bisher reingekommen sind, die waren halt da, die zeigen coole Moves, aber die gewinnen halt nie was. Und bei dem scheint es momentan so zu sein, dass der echt mal einen kleinen Push bekommt.
Naja, wenn Tony Khan selbst für das Gimmick zuständig war, ich meine, Aramis war zwar, also Hologram hieß ja früher Aramis, war zwar auch schon cool, aber jetzt halt auch, also stell 10 Luchas in einen Raum und mir jetzt nicht so krass aufgefallen. Aber Hologram ist ja schon irgendwie, es ist ein bisschen weird und daher finde ich es gut.
Das heißt ja Hologram oder, also spanische Aussprache oder Hologram oder?
Ich hab jetzt Hologram, ich weiß okay, es nicht. Ich habe aber auch nicht drauf geachtet, was sie gesagt haben, ehrlich gesagt.
Ja, die sagen ja, na gut, also Tony Schiavone ist im Kommentar. Der ja, sagt gut. Ganz klar Hologram.
Ja.
Also, der ist Amerikaner durch und durch. Ja, aber ich mag ja auch Black Taurus. Ich sage immer Black Taurus. Beast Mortus.
Mord? Was ist nicht? Mortus?
Mortus, ja. Beast Mortus.
Den Namen finde ich ganz fürchterlich.
Ja, ich finde Black Taurus auch deutlich besser. War halt sein AAA-Gimmick, glaube ich. Deswegen können sie das nicht benutzen. Aber okay. Für mich auch ein Top, also der ist auch so underrated, glaube ich, bei vielen. Ich finde den auch top, schon seit Jahren irgendwie, seitdem ich den gesehen habe. Ich glaube, bei TNA mal war er auch ein paar Mal gewesen. Der ist echt stabil und hat einen coolen Look und hatte ja auch echt ein tolles Match. Also für mich mein Match der Woche, die Crowd war richtig drin. Ich finde auch die neue Arena so von Collision, die macht auch Bock, muss ich ehrlich sagen. Ja, gefällt mir sehr gut und ja, Hologram gewinnt das Match. Nach einer sehr coolen, was war das, so eine Art Cradle-Bomb und dann nochmal so ein Crucifix-Spin, glaube ich.
Crucifix-Bomb, ja.
Ja, also richtig, richtig cool. Ja, bin mal gespannt, was sie mit dem machen. Also ich denke, der wird auch bei All In dann wahrscheinlich einen Spot bekommen, wenn er dann ausreisen darf, beziehungsweise in England einreisen darf, mit Visa und so. Ich hoffe, die kriegen einen Spot für den, weil das ist so ein neuer Charakter. Also wenn die den da nicht bringen, dann ja, also da könnte der halt richtig abgehen. Da kriegt er nochmal mehr Boost. Muss jetzt in keinem großen Match sein, aber...
Vor allem auch noch echt jung, ne? Der war auch erst Mitte 20.
Ja. Also den zum Beispiel in Match gegen Leo Rush oder so bei All In.
Pre-Show. Oh ja, das wäre cool.
das wäre wild. Können sie echt machen. Das ist so ein typischer Pre-Show-Wrestler. Also, es heißt Pre-Show-Wrestler. Ihr wisst, glaube ich, was ich meine.
Zum Anheizen.
Pay-Per-View, fürs Anheizen, so Opener-mäßig. Irgendwann in einem Jahr, wenn du den weiterhin features, kannst du den schon mal in den Titel stellen. Aber das ist so jemand, ja, den haust du einfach bei jeder Show rein am Anfang. Der heizt die Crowd an. Hat er ja auch gemacht bei Collision. Ich meine, das war mit das oberste Match bei Collision hier. Und ja, deswegen auch mein Match der Woche insgesamt. Apropos Leo Rush, wir hatten auch noch Leo Rush gegen Pac bei Collision. Solides Match.
Mein Match der Woche gewesen.
Das war dein Match der Woche?
Ja.
Okay, also ich fand es ein bisschen, ja, ich finde halt, wenn Pac Heel ist, ne, wenn der seine Pausen hat im Match und nichts macht, dann ist wirklich Totenstille. Das finde ich immer sehr komisch bei ihm. Also, weiß nicht.
Es hätte halt eine Storyline irgendwas gebraucht, glaube ich.
Naja, ich meine einfach, also das meine ich nicht mal, aber im Match, wenn der sein, der hat, also Leo Rudd, die haben eine tolle Sequenz und die Moves, die zeigen top. Aber da kommt irgendein Cut-Off-Spot mit einem Kick oder einem Boot oder was auch immer, oder einem Backbreaker oder so. Und dann liegt Leo Rush am Boden, stellt und Pac steht einfach auf und läuft umher und die Crowd ist tot. Also ich glaube, der braucht immer so lange, bis der seinen nächsten Move dann macht und bis es da weitergeht. So. Das wirkt manchmal etwas träge, so vom Matchfluss her. Obwohl beide eigentlich das Gegenteil von träge sind. Aber ja, das fand ich jetzt nicht so dolle.
Vielleicht fällt dir das nur so auf, weil die Interaktion dann mit der Crowd fehlt.
Ja,
ich glaube, das Problem ist, dass die Crowd auch bei dem Match, und das meinte ich mit Story, einfach nicht so genau wussten, für wen sie jetzt sein sollen.
Ja.
Das hat nicht geholfen.
Dazu. Naja, gut. FDA gegen MXM Collection, also Mansoor.
Brauche ich auch richtig lange, um mir das zu merken.
Ja, Mansoor und Madden halt einfach. Die ja ehemals bei WWE waren, da komplette Geeks waren und Squash-Typen waren. Ich finde die halt mega unterhaltsam. Also die auch auf Twitter, wenn ich da mal ein paar Videos sehe von denen oder auch von Indie-Matches, was sie hatten jetzt. Also ich finde die sehr unterhaltsam, sind sehr coole Charaktere. Und sie sind jetzt anscheinend ja bei AEW und Ring of Honor unter Vertrag. Also das ist auch so ein Act, den kannst du auch immer bringen für ein Match bei Collision oder Dynamite. Die können verlieren, aber ich finde, die solltest du halt bei Ring of Honor featuren, so als Team.
Ja, hier sind sie halt Kanonenfutter, ne?
Ja, was an sich ja nicht schlimm ist. Nö. In Ring of Honor sollte ja eh so ein bisschen wirklich der B-Brand sein von AEW. Es wurde jetzt ja auch anscheinend während des Ring of Honor Pay-Per-Views, ich glaube, bei irgendeiner Pressekonferenz, gesagt von Tony Khan, es wäre wahrscheinlich sinnvoller, Ring of Honor unter AEW, Doppelpunkt Ring of Honor, zu vermarkten, vor allem für den neuen TV-Deal, damit Ring of Honor vielleicht sogar mehr Zuschauer bekommt, wenn sie denn dann sogar eine eigenständige Show bekommen. Also, ich fände es gar nicht so schlecht, wenn Ring of Honor so ein bisschen wenn man den Vergleich zu WWE zu machen, das NXT von AEW dann ist. Oder eben deine Zweitliga-Leute hast und bei AEW sind die Erstliga-Leute. Ist ja nicht verkehrt. Kann man ja machen. Kannst du ja immer mal ein bisschen hin und her wechseln. Ist ja nicht schlecht. Und ja, das war quasi so für mich so die Highlights von Collision. Der Rest war so, ja, keine Ahnung, will ich nicht so drüber reden irgendwie. Und ja, Battle of the Belts. Ja, wir wollten eigentlich nicht so wirklich drüber reden. Ne? Also ich wüsste auch gar nicht, was man da so drüber erzählen kann.
Na gut, das Main Event war cool. Hast du das Video von hinterher gesehen?
Also die Promo oder was noch?
Mit, ja.
Nee, habe ich noch nicht gesehen.
Das ist cute, das ist wirklich schön.
Also ich habe nur einen Clip gesehen, dass die eben quasi Kevin von Eric. Yeah. Ja. Carrie war der Champion bei WWE, genau. Kevin war von. Ja, egal, ihr wisst, der jüngste Bruder auf jeden Fall. So,
ja.
Kevin von Eric, wurden ja dann die Titel so ein bisschen, wie soll ich sagen, ihm wurde das Ganze zugesprochen oder er wurde gewürdigt mit diesen Titeln und sowas von seinen Neffen hier und von Dustin Rhodes. Genau, die haben nämlich die Ring of Honor World Six-Man Titles gewonnen. Gegen
die Titles hätte jetzt keiner gebraucht, aber das Match war cool.
Ja, auf einmal sind die Titel wieder da. Ja. Ja, gut. Ja, wir haben jetzt wieder zwei neue Sets an Trios Titles. Ich hoffe, die bleiben bei Ring of Honor. Die drei.
Hey, bitte. Ja, doch. Aber ich finde die von Eric's echt cool. Also, mit Dustin zusammen, das ist ein cooles Team.
Ich fände allgemein die als Trio, vielleicht sogar mit FTA und Tommy Billington oder so, du könntest halt echt so ein richtig cooles, eine richtig coole Gruppierung machen.
Ja.
Von den sechs. Dass du halt so zwei, also du hast eben die, den einen Jungen mit Tommy Billington, der so ein, von FTA so ein bisschen ja, unter die Fittiche genommen wird, oder auch von Dustin Rhodes, und dann hast du halt, du hast ein Veteranen-Tag-Team, du hast einen Veteranen-Singles-Wrestler und zwei jüngere Tag-Teams. Eigentlich cool. Die auch eine gewisse Geschichte haben, sind halt ja Verwandte von Legenden. Also da hast du eigentlich schon einen coolen Flair so mit dabei. Und damit meine ich jetzt nicht Rick. und ja, weil der ja hier auch passen würde. So an sich, bei so einem Legenden-Squad. Ja. Ansonsten, wir hatten dann noch Tony Storm gegen Taya Valkyrie. Gut, Tony hat gewonnen. Es war halt kein Eliminator, es war kein Titelmatch, es war ein Eliminator-Match, genauso wie Willow gegen Deonna Purrazzo. Ja.
Verstehe ich nicht. Warum nicht gleich? Also ich meine, das ist Battle of the Belts, nicht Battle of the perhaps oder Vorbelts oder ich kriege gerade keinen lustigen Turn da rein.
Ich hab's doch gesagt, aber es ist Battle of the Chops. Die hätten einfach Suzuki gegen Jericho nochmal laufen lassen können.
Ey. Völliger Bums einfach. Ja. Also okay, dass der AW Women's Champion, ja gut, vielleicht nicht, dann hätte man aber einfach was anderes machen können. Aber dass das noch nicht mal der CMML-Titel da verteidigt wird, das war einfach nur dumm. Und dann auch noch in dem, wirklich, ich liebe Willow, aber ich glaube, die hatte einfach keinen Bock, oder? Oder keine Chemie mit Jonah? Ich weiß es nicht. Hatten die beide keinen Bock? Aber ich habe das Einzige, was mich an was ich mich von diesem Match erinnere, ist diese furchtbare Moment, der war relativ, glaube ich, am Anfang, wo Purrazzo die Head Scissors machen wollte und die beiden irgendwie, also ich weiß nicht, es sah ein bisschen aus wie, weiß nicht, Ping-Pong.
Ja, es ist eigentlich ein großes Was Match so von der Ansetzung, ne? Aber die machen halt so ein Match random bei dieser Show und
ich glaube, deswegen hatten die vielleicht auch einfach keinen Bock. Es sah auf jeden Fall so aus, als hätten sie keinen Bock.
Ja, es ist irgendwie komisch. Bock. Und jetzt geht's nächste Woche, um mal den Schwenker zu machen für die Preview quasi für Dynamite. Wir haben angekündigt Willow Nightingale gegen Chris Statlander. CMLL World Women's Title Eliminator Match. Das ist so herrlich. Ach nee. Ach Mensch, du. Also man will hier quasi Chris einen Sieg geben über Willow, ich verstehe den Punkt, weil sie eben verloren hat letztens. Aber trotzdem.
Kann man es weniger obvious machen?
Ja. Also das Booking, es ist an sich ja, wenn es auf dem Papier liest, wenn du jetzt die letzten zwei Monate verfolgst, ist das Booking an sich ja logisch. So, auf dem Papier. Aber in der Umsetzung irgendwie, dass jetzt Chris zu einem, also die hat sie ja bei Dynamite attackiert und dann kommt Stokely und meint, wir fordern dich raus zu einem Eliminator-Match.
Ja, es ist nicht.
Das macht ja Sinn, hätten sie den Engel nicht gebracht und hätten einfach das Match announced, okay, Eliminator-Match, dann von mir aus. Aber mit dem Engel und dann dieser Challenge, also ich weiß nicht, wer jemanden zu einem Eliminator-Match gechallenged hat, vor allem wenn wir wissen, dass gefühlt jede Frau von außerhalb herkommen kann, die noch nie ein Match hatte bei AEW und ein TBS-Title oder TNT-Title-Match bekommen kann.
Ja. Yeah.
Oder bei den Männern eben TNT, ja. Also, das ist manchmal schon sehr verwirrend. Aber gut. Ja, und Let's Archer gegen Ospreay. Yes! Das wird klasse. Freue ich mich. Jedes Ospreay-Match ist top. Und ja, gegen Lance Archer. Die Historie nicht kennen, wir haben es ja schon vorhin kurz angesprochen, sie hatten zwei Matches bei New Japan, zwei richtig tolle Matches, einmal im New Japan Cup, einmal beim G1 Climax, beide 2019 und ja, fünf Jahre später jetzt, beide bei AEW. Ich hoffe, sie zeigen ein kurzes Recap davor, damit die Leute verstehen, was nicht nur ich sage, sondern was auch, denke ich, viele New Japan-Fans sagen würden, und zwar, dass diese Matchpaarung einfach top ist, dass die absolut delivern wird und ja, könnte eins der wichtigeren Matches dieses Jahr von der Sasha sein. Ist sogar das Wichtigste. Ach man, der Gute, der Arme. Na Mensch, er verdient ja sein Geld, er macht sein Zeug. Aber ja.
Vielleicht macht es mir Spaß.
Ist bei uns ja auch schon. Wie wird?
Vielleicht macht sie mir auch genauso Spaß.
Ja, vielleicht. Also hat er auch seine Familie und so. Ich meine, die wird schon gut gehen. Ich finde es nur witzig, dass der bei uns halt so ein Meme ist im Podcast. <Hans Archer>.
Ja.
Wahnsinn.
Ja gut, naja. Halt auch, weil wir ihn ja schon wirklich lange verfolgen. Ja. Und ich weiß nicht, für mich ist Lance Archer mittlerweile synonym mit seinem G1-Run oder beziehungsweise dem ganzen Jahr, was er da hatte. Und wenn ich dann ihn jetzt sehe versus damals, dann ist das halt schon irgendwie. Aber ich glaube auch, er ist halt auch jetzt älter. Klingt falsch, aber ja. Vielleicht will er auch einfach nur nicht sich ganz so kaputt machen. Das kann ja auch sein. Ist vielleicht einfach nur sehr smart.
Hm? Ja, das stimmt schon. Also der ist ja schon seit Jahren dabei, dass er nicht so mehr so viel macht. Ich glaube, das letzte Match, wo er echt viel gemacht hat, war, ich glaube, eins der Texas Death Matches. Ich weiß nicht, ob das gegen Hangman oder das gegen Moxley eher oder später war. Also eins von beiden.
Hm.
Das war noch, das ist aber auch schon wieder jetzt 3 Jahre her oder so. Also, ja. Gut. Ja, All In sieht ja jetzt momentan auch schon ganz stabil aus. Wir haben Mercedes Moné gegen Britt Baker, das TBS-Title-Match. Das haben sie ja anscheinend, also bei Dynamite war das ja nicht klar, ob das offiziell war oder nicht. Das haben sie irgendwie bei einer Convention offiziell gemacht.
Genau, bei der war das nicht sogar bei der San Diego Comic-Con oder so?
Ich war nicht sicher, ob es Comic-Con, deswegen habe ich jetzt nur Convention gesagt. Ja, dann könnte ich, haut hin. Glaube ich schon. Genau, war Britt Baker, glaube ich, zu Gast zusammen mit Tony Storm, Kenny Omega, sag ich schon, Will Ospreay und Swerve Strickland, glaube ich. Und dann kam Mercedes irgendwie unangekündigt dahin, mit Camille sogar auch, und ja, haben sie das Match offiziell gemacht. Ja, ebenso Jack Perry gegen Darby Allin, wir haben es angesprochen, durch den Guts, um den TNT-Title. AEW American / International, wie auch immer. MJF gegen Will Ospreay. Women's World Title, Tony Storm gegen Mariah May und World Title der Männer, Swerve Strickland, der Champion, gegen Bryan Danielson. Ja, liest sich halt echt stabil, ne? Also das ist, das könnte echt, wenn die da noch die Young Bucks draufhauen und FTA und wie habe ich jetzt vergessen? Jemand, der richtig krass ist. Es gibt so viele in dem Roster.
Ja.
Einige. Mark Briscoe. Nee, aber also wenn sie da noch die restlichen Top-Leute da raufhauen, das ist schon eine kranke Karte. Ja, genau, Hangman gegen Okada wahrscheinlich. Ne? Gab es ja auch mal wieder einen Teaser im Blood and Guts, das haben wir noch gar nicht angesprochen.
Ja, weil Okada gegen Omega wird ja wohl nicht.
Nee.
Das wird nichts.
Ach, das wäre auch noch bei der Show. Was?
Ja, das war ja, also wenn ich das richtig verstanden habe, war das der ganz, ganz ursprüngliche Plan. Aber weil keine Socke weiß, ob Omega da ready ist, ist das wahrscheinlich der Default-Plan?
Ja, aber Hangman Okada ist auch top.
Ja,
das ist großartig. Also das Match noch auf der Card. Tag-Team-Title-Match kommt noch. Also da bist du eigentlich ausgesorgt. Ich finde, mehr brauchen die auch nicht auf die Main-Card draufhauen, finde ich zumindest.
Wer wird aber kommen?
Wird natürlich kommen. Ich meine, wir haben noch Hook und Jericho. Aha. Ja, das kann gerne in die Pre-Show, aber wird eh nicht passieren. Aber dann hättest du halt wirklich gefühlt 7 Titelmatches oder so. Und das ist eigentlich genial. Also perfekt, lass es bitte so. Mehr brauchen wir nicht. Das ist okay. Ich denke mal, FTA gegen Acclaimed gegen Young Bucks, oder? Die Tag Titles.
Kann sein.
Würde ich jetzt mal von ausgehen. Es sei denn, da kommt noch ein Team rein, aber. Ich weiß nicht, wie sie da jetzt noch irgendwie, wen gibt es noch, House of Black mit reinbringen würden, aber ich denke, die 3 Teams, die passen schon, weil die auch so ein bisschen die Fäden haben miteinander und das ist
ja,
schon.
Ja, das würde auf jeden Fall erklären, dass Acclaimed gerade so auf FTA gehen und das vorher noch zu bringen, wird es einfach nicht. Also quasi, glaube ich nicht. Also ich würde dann auch die drei gegeneinander vermuten. Weil so viel Zeit, also es ist, ja, es ist noch Zeit, aber so viel Zeit ist jetzt nun auch wieder nicht.
Aber House of Black könnte ja sein, dass die um die Trios-Titles gehen oder so. Gegen, ach, ja, wenn Buddy wiederkommt, mal schauen. Gegen Wrestling Champs hier, Cage und so, ne? Cage, genau. Nick Wayne und
Patricka,
Patricky. Ach, ja.
Patricky.
Genau. Das Patriarchat.
Ja. Und oder alle, die die Daddy-Issues haben.
Ja, genau. Aber da gibt es ja anscheinend mehrere bei AEW.
Ja.
Das ist ja echt, was Christian Cage da gestartet hat, ne, die letzten Jahre. Das ist ja Wahnsinn, wer da alles irgendwelche Probleme mit ihren Vätern hat. Das ist unfassbar. Naja.
Ja, Kip fängt auch bald wieder an, den Karton über den Kopf zu tragen.
So wie einst Kip Sabian.
Das meinte ich doch, Kip.
Ach, ich habe den, hab den Anfang, vom Satz nicht verstanden. Sorry, da warst du kurz weg bei mir.
Ich glaube, ich habe auch echt einfach genuschelt. Ich meinte Kip Sabian.
Du hast es wegen der Vater-Storyline, dass du dir ein... Na, egal. Ich habe das so verstanden, aber egal.
Du dir so nee, ich meinte wirklich, ja, mit Kip Sabian, dass er, wenn das okay, so weitergeht, dann... Ja.
Stimmt, ja, der wird ja auch... Hat einfach im Royal Rampage Nick Wayne eliminiert. Da habe ich auch gedacht, ja, Nick Wayne, den haben sie so angekündigt, dass der in der Battle Royale drin ist. Dachte ich zumindest, dass er unter die letzten zwei kommt oder so.
Aber ja, nein. Aber ich finde es ganz gut, wenn Nick tatsächlich jetzt auch mal wieder eigenständig was zu tun bekommt, weil er geht da ja schon ganz schön unter. Und er ist eigentlich echt cool. Also finde ich das gar nicht schlecht.
Also all in. Main Event, Co-Main Event. Kip Sabian, Hometown Hero gegen Nick Wayne. Das ist es.
Ja, ich glaube auch.
So, okay. Sind wir durch mit dem Podcast? Ich glaube, das war ein gutes Ende.
Du hättest nach dem Wir sind durch schon aufhören können.
Ja, wahrscheinlich. Ne? Ja, so sieht's aus. Wir haben wieder ein bisschen über AEW erzählt. Ja, so ganz so viel. Ich meine, klar, Blood and Guts war das große Thema diese Woche. Ja. Der Rest war so ein bisschen mehr Aufbau natürlich für All-In. Es wurden einige Matches bestätigt. Darüber haben wir jetzt auch gesprochen. Schreibt gerne eure Meinung in die Kommentare rein, beziehungsweise ins Forum. Schaut hier nochmal kurz. Es gab ja auch wieder einige Kommentare, vor allem unter dem letzten Podcast von Thorsten und Stefan. Also da hat der Thorsten auch schon hier geantwortet und ja, also Shoutout gehen auf jeden Fall raus, wie dann DDP81 Rivera mit 2A, ganz klar. Und ja, Stefan und Thorsten haben das ja hier schon beantwortet. Also vielen Dank für eure Kommentare, wir lesen die auch auf jeden Fall durch. Und ja, wenn wir es nicht hier, also im Forum beantworten, dann auf jeden Fall im Podcast. Ja, aber Thorsten und Stefan waren ja hier schon sehr fleißig im Forum. Also vielen Dank für eure Kommentare und ja, schreibt gerne eure Meinung zu Blood & Guts wieder rein oder allgemein zu AEW, zum All-In-Aufbau. Wie seht ihr das Ganze? Ja, würde ich sagen, beenden wir das Ganze. Ich verabschiede mich. Habt eine schöne Woche und ja, würde sagen, viel Spaß beim Wrestling schauen und macht's gut. Kater hat das Schlusswort. Ciao.
Ja, ich habe eigentlich auch nichts mehr so zu sagen. Schmelzt nicht weg bei der Hitze. Und ja, das Übliche. Bleibt gesund, macht's gut. Ciao.